Brauchst du noch?
Ja, einen schönen guten Morgen. Heute darf ich über das Thema Simson und Delilah sprechen. Simson und Delilah, ist das so ein Thema, das man kennt? Oder ist das eine Geschichte, die man kennt? Kurz mal so Hand heben, wenn man die Geschichte mal so gehört hat. Ich habe so ein bisschen drüber nachgedacht und das ist schon so eine Geschichte, die man irgendwie in der Kinderstunde kennengelernt hat, oder? So später dann nicht so in Bibelstunden irgendwie damit auseinandergesetzt oder so. Bin ich da richtig auch so in der Kinderstunde? Vielleicht nochmal Hand heben, wenn das so war? Mehr oder weniger? Vielleicht mal einfach generell beim Bibellesen und so? Mein Gefühl bei dieser Geschichte, wenn man es in der Kinderstunde hatte, war, dass es recht positiv so war. So der Simson war eigentlich so Mann Gottes, er hat ein paar Fehler dann gemacht, aber letztlich hat er es dann alles wieder am Ende gut gemacht. So. Und einer der ersten Erkenntnisse von mir war, als ich mich damit auseinandergesetzt habe, war, dass der Simson eigentlich gar kein guter Mensch ist. Und dass auch nicht die Absicht der Geschichte ist, ihn als guten Mensch darzustellen. Simson ist kein Vorbild. Er ist ein Massenmörder, er ist absolut übermütig, er ist total willkürlich mit seinen Gewalttaten und er hat einen sehr, sehr starken Sexualtrieb, den er gar nicht unter Kontrolle hat. Und ist mir wichtig, gerade als Jugendpastor auch, dass ich das nochmal aufkläre und man vielleicht nach dieser Predigt nicht mehr die Geschichte von Simson in den Kinderstunden mit einbezieht. Aber mal gucken, vielleicht könnt ihr eure eigene Meinung dazu noch bilden. Ich möchte zu Beginn auf das Buch eingehen, das Buch der Richter. Das Buch der Richter kommt nach dem Buch Josua und in der Geschichte von Josua oder in dem Buch von Josua ist ja der Einzug der Israeliten in das gelobte Land. Und im Richterbuch geht es dann um eine Dauerschleife. Um die Dauerschleife, dass das Volk Israel Gott nicht treu bleibt. Das Volk Israel bleibt Gott nicht treu und es ist so eine immer wiederkehrende Sache von Sünde, die Abwendung von Gott und dann Unterdrückung. Das Volk Israel erlebt Unterdrückung und dann tun sie Buße, wenden sich neu an Gott und erleben dann Erlösung und Frieden, aber dann fängt das Ganze wieder von vorne an. Sünde und dann wieder Unterdrückung und dann wieder Buße, Erlösung und Frieden. Und die Richter waren nicht so im klassischen Sinne Richter, wie wir heute Richter kennen, sondern sie waren von Gott gesandte Menschen, um das Volk Israel zu befreien. Sie waren auch nicht irgendwie Leiter oder Stammesoberhäupter oder Könige oder sowas, sondern wirklich nur von Gott gesandte Menschen, um das Volk Israel aus dieser Unterdrückung zu befreien. Aber innerhalb von dem Buch der Richter sehen wir so eine Abwärtsspirale. Die Sünde vom Volk Israel wird immer und immer schlimmer und der Charakter von diesen Richtern wird auch immer korrupter. Also das wird auch immer schlimmer. Und Simson ist ganz zum Schluss der Richter. Also sein Leben hat sich dann total entfernt von dem Wesen Gottes. Und ich dachte, ich erzähle einfach die Geschichte, weil die Geschichte ist in der Bibel recht lang und ich fasse sie so ein bisschen zusammen. Vorweg einmal, also zur Zeit von Simson wurde das Volk Israel von den Philistern unterdrückt und Simson war ein Geweihter Gottes. Und seine Haare sollten nie abgeschnitten werden, weil daran seine Kraft zusammenhing. Es gab dann mehrere Geschichten mit einem Streit mit den Philistern, wo er eine Frau heiratet und bei der Hochzeit dann eine Wette hat mit den Philistern und sie verliert und daraufhin Menschen einfach sehr willkürlich umbringt. Er hat einen Streit, wo er mit einem Eselskinnbacken 1000 Philister umbringt und er ist sehr angezogen zu Frauen. Und so ist es dann auch mit Delilah, er sieht sie, sie ist eine Philisterin und er muss sie haben. Und die Philister gehen dann zu Delilah hin und sie bestechen sie und bieten ihr Geld an, wenn sie herausfinden können, wenn sie herausfinden kann, was ihr Geheimnis ist. Und Delilah fragt dann Simson und Simson belügt sie 3-mal. Das erste Mal sagt er, du musst mich mit 7 Seilen von frischem Bast fesseln. Also sie hat es gemacht, während er geschlafen hat und dann kommen die Philister rein, aber er befreit sich, schlägt die Philister in die Flucht. Und alles gut. Das zweite Mal belügt er sie mit, und er sagt, dass sie ihn binden muss mit unbenutzten Fesseln. Sie macht das und während er schläft, kommen die Philister und er befreit sich und schlägt die Philister wieder in die Flucht. Und das dritte Mal sagt er zu ihr, du musst meine Haare flechten, in einen Webstuhl hinein, also mit den Fäden von einem Webstuhl. Und spätestens jetzt müsste Delilah eigentlich sagen, das finde ich jetzt gar nicht mehr so realistisch, so, dass man das hinterfragt. Aber das sieht man in der Bibel überhaupt nicht, sondern sie macht es, sie zieht es durch und der Simson befreit sich wieder und wenn die Philister kommen, schlägt er sie in die Flucht, das ist alles kein Problem. Sie fragt ihn immer und immer wieder und irgendwann kommt es dazu, dass Simson tatsächlich nachgibt und er verrät ihr, dass wenn seine Haare abgeschnitten werden sollten, dass er seine Kraft verliert. Und während er schläft, ruft sie jemanden rein, der ihm die Haare schneidet. Und dann kommen die Philister rein und die bezwingen ihn, sie stechen ihm die Augen aus und er kommt ins Gefängnis. Die Geschichte geht dann weiter, dass im Gefängnis seine Haare wieder wachsen und er zu einem Fest gebracht wird von den Philistern, wo die Philister eine große Feier haben für einer ihrer Götter und der Simson soll sie belustigen, also sie wollen sich über ihn lustig machen und er stützt sich dann ab bei den Säulen vom Gebäude und er betet dann zu Gott, dass Gott ihm neue Kraft gibt, damit er sich rächen kann für was die Philister zu seinen Augen gemacht haben. Und dann gibt es diese Szene, die man irgendwie so voll im Kopf hat, dass er die Säulen wegdrückt und das ganze Gebäude kommt zum Einsturz und er bringt sich selbst um und auch die ganzen Philister. Und die Geschichte endet damit, dass die Israeliten seinen Leichnam holen und bei sich dann wieder begraben. Ja, was machen wir heute mit diesem Text? Wie gehen wir damit um? Das allererste, was hoffentlich mehr und mehr klar werden wird, ist, dass Simson kein Vorbild wird oder kein Vorbild ist und wir ihn nicht mehr in der Kinderstunde als Geschichte nutzen. Aber außerdem berichtet der Text oder die Geschichten auch generell im Richterbuch von der Sünde, von der Abwendung von Gott und die Folgen davon. Und zum Schluss ist in dieser Geschichte noch ein ganz spannender Zuspruch drin versteckt, den wir entdecken können. Als erstes möchte ich versuchen, Sünde zu verstehen, wie wir Sünde verstehen können oder Sünde vielleicht neu verstehen können. Wenn ich von der Sünde rede oder darüber nachdenke, dann spreche ich ganz gerne von Entfremdung. Entfremdung. Entfremdung bedeutet, dass es einen ursprünglichen Zustand gibt und der Mensch sich davon distanziert hat, dass er nicht mehr diesem ursprünglichen Zustand entspricht. Vielleicht ist es, dass der Mensch eine Verbindung zu Gott immer schon hatte oder immer schon haben sollte, aber diese Verbindung zu Gott irgendwie nicht mehr hat und diese Sehnsucht nach dem Übernatürlichen sich irgendwo anders sucht. Entfremdung ist, wo Sexualität, das eigentlich mal etwas war, das als Form der tiefen Verbindung zwischen zwei Menschen dienen sollte, einfach nur noch etwas ist, wo man einen Gefühlskick haben will. Entfremdung ist, wo Arbeit etwas sein sollte, was total sinnerfüllend war, wo man produktiv war und etwas Gutes in die Welt gebracht hat und dann später nur noch zu Geld verdienen oder zu Macht mächtig werden oder zu Machtmissbrauch wird. Entfremdung ist da, wo Freundschaft zwischen Menschen zu Feindschaft werden oder Entfremdung ist da, wo Dinge, die unglaublich schön waren, einfach nur noch hässlich sind. Ich habe überlegt, und die Caro hat es ja schon so ein bisschen erwähnt, dass ich von Filmen reden werde und ein Film, der mir so in den Sinn gekommen ist, als ich über das Thema Entfremdung nachgedacht habe, war Herr der Ringe. Ich weiß nicht, wer diese Filmreihe kennt, einer meiner Lieblingsfilmreihen. Es gibt eine Figur in diesem Film, der nennt sich Frodo Beutling. Und ich hoffe, dass ich nicht zu viel Spoiler, also verrate über diese Filmreihe für alle die es nicht kennen, aber der Film ist schon ziemlich alt, also, und ich erzähle auch nicht zu viel darüber, aber der grobe Abriss von diesem Film ist, dass es einen Ring gibt und dieser Ring ist böse und dieser Ring muss zerstört werden und eine Gruppe von Menschen wollen diesen Ring zu einem Vulkan bringen, wo der reingeschmissen werden soll, weil er dort zerstört werden kann. Also das ist jetzt eine sehr kurze Zusammenfassung von drei sehr langen Filmen. Aber Frodo ist der Träger von diesem Ring. Und dieser Ring hat irgendwie eine Kraft, also wenn man ihn anzieht, kann man unsichtbar werden, aber gleichzeitig hat es auch eine Wirkung. Irgendwie so eine zerstörerische Wirkung. Die Menschen werden total abhängig davon. Sie müssen es die ganze Zeit haben. Und Frodo wird im Laufe des Filmes immer müder, immer erschöpfter und immer mehr hat er so Wutausbrüche, er wird zynisch und nach werden Freundschaften ihm auch irgendwie egal und Richtung Ende kann man diesen ursprünglichen Frodo gar nicht mehr erkennen. Ich habe mal ein paar Bilder mitgebracht, so schaut er am Anfang aus, aber nach und nach während der Reise verändert er sich. Einerseits von der anstrengenden Reise einfach. Hier bringt er fast einen Menschen um, der ihm, also einer seiner besten Freunde, um. Und Richtung Ende ist er so gefesselt von diesem Ring, dass er den gar nicht mehr zerstören kann. Ich habe so ein bisschen weiter darüber nachgedacht, welche Figuren so in Filmen Entfremdung darstellen. Vielleicht eine ganz andere Filmreihe. Star Wars, für die Sie es kennen. Anakin, der zu Darth Vader wird. Ich habe so ein bisschen darüber nachgedacht, für die, die es kennen, ob ich das mit reinbringe, weil ich eigentlich Darth Vader viel cooler finde. Aber das ist eine andere Geschichte. Simson ist auch ein Beispiel für Entfremdung. Ein Mensch, der eigentlich Gott geweiht war, der damit begabt war, unglaubliche Kraft zu haben und der Menschen befreien sollte. Menschen befreien sollte, die Israeliten befreien sollte von der Unterdrückung der Philister. Aber seine Lebensweise ist was ganz anderes. Er ist total getrieben, motiviert von seinen sexuellen Trieben. Er ist süchtig, er ist gewaltvoll, er ist ein Massenmörder. Er ist total willkürlich damit und je mehr er sich mit Delilah beschäftigt, desto mehr wird er auch blind dafür, dass er eigentlich ein Geheimnis hat, was er bewahren muss. Und er vergisst das und er gibt ihr das Geheimnis und sie verrät ihn. Absolute Verkehrung seines Ursprungs, seiner Ebenbildlichkeit Gottes. Er ist davon ganz entfernt. Das Richterbuch generell zeigt diese Verstrickung in der Sünde, diese Gefangensein in der Sünde. Und trotz Gottes Hilfe von den Richtern, die er immer ausstattet mit Begabungen und die das Volk Israel wieder retten sollen, gibt es eine stetige Abwärtsspirale. Und am Ende vom Richterbuch gibt es einer der verstörendsten Geschichten der ganzen Bibel. Es ist eine blutige und gewaltige Vergewaltigung. Ihr müsst da selber nachlesen, wenn ihr es euch antun wollt. Es ist der absolute Tiefpunkt meines Erachtens von der Geschichte Israels. Es ist sehr brutal, sehr verstörend, das auch zu lesen. Und da sieht man so diesen Tiefpunkt von diesem Abwärtszirkel der Sünde, der die Israeliten so gefangen nehmen. Ja, Entfremdung heute. Sünde heute. Ich finde, es ist gar nicht schwer, so diese Dunkelheit oder diese Entfremdung in der Welt zu sehen, wenn man ehrlich ist, weil wir haben seit nicht so langer Zeit einen Krieg in Europa. Auch wenn man über das letzte Jahrhundert nachdenkt, das ist das blutigste Jahrhundert der Geschichte. Man schaut sich die Depressionsraten der heutigen Zeit an und sieht, dass sie höher sind als je zuvor. Dunkelheit und Entfremdung in der Welt ist absolut real. Und ich glaube, es ist leicht, dieses Böse, diese Entfremdung zu sehen. Und wenn man sie nicht sieht, ist man vielleicht blind oder verblendet oder will es nicht wahrhaben, versteckt sich vielleicht davor. Aber das Alte Testament ist nicht unbedingt einfach nur eine Beschreibung von der Sünde. Es ist, vielleicht kann man sagen, in gewisser Weise eine Autobiografie von dem Volk Israel. Die Geschichte der Richter ist die Sünde von den Israeliten, die Abwendung der Israeliten von Gott. Und die Israeliten lesen diese Texte hinsichtlich der eigenen Gefangenheit in der Sünde. Und wir können diese Texte auch nur lesen, nicht hinsichtlich der Sünde in der Welt, also auch, aber vor allem auch, welche Sünde wir in unserem Leben haben, welche Entfremdung, welche Dunkelheit wir in unserem Leben haben. Ich habe mich in den letzten Jahren immer wieder auch mit dem Thema des Bösen beschäftigt, so Bücher oder Artikel gelesen über den Zweiten Weltkrieg oder über Stalins Verbrechen in Russland. Und das hat mich so ein bisschen interessiert und beschäftigt, weil ich vieles davon einfach nicht verstanden habe. Und eine Sache, die mir immer wieder aufgefallen ist, ist, dass viele Mittäter, also natürlich nicht alle, aber viele Mittäter einfach Alltagsmenschen waren. Es war oftmals zufällig, wer Täter und wer Opfer war, einfach je nachdem, wo man gestanden hat. Und einer hat mal erzählt, einer, der im Konzentrationslager in Russland überlebt hat, dass es nicht gute, grundsätzlich und schlechte Menschen gibt, sondern der Strich, der das Böse vom Guten trennt, der verläuft durch jeden Menschen hindurch. Jeder Mensch ist Sünder, jeder Mensch trägt dieses Böse in sich, jeder Mensch hat diesen Anteil von Licht und diesen Anteil in Dunkelheit in sich und jeder braucht eine geistliche Verwandlung. Ja, wo ist dieser Strich in unserem Leben? Wo hat die Sünde Entfremdung hervorgebracht, dass man diese Gottesebenbildlichkeit, diesen ursprüngliche Gute nicht mehr in sich trägt? Wo ist man blind geworden für Ungerechtigkeit? Wo hat man die Karriere höher gestellt als die Liebe zu Gott? Oder wo ist man ungeduldig geworden oder zornig mit den Kindern und behandelt sie nicht mehr gut? Oder wo läuft dieser Strich durch unsere Gemeinde hindurch? Wo erwarten wir von unserer Gemeinde, dass sie der Ort ist, wo unsere Bedürfnisse gestillt werden, anstatt dass wir unsere Bedürfnisse vor Gott hinlegen? Wo ist die Gemeinde vielleicht zu einer Last der Gesellschaft geworden, anstatt dass wir als Gemeinde eine Erbauung der Gesellschaft sind, die Gesellschaft lieben? Warum dieser Blick? Warum so hart und klar auf die Sünde schauen, auf diese Entfremdung schauen, ist das nicht ein bisschen übertrieben? Ich predige das nicht, um irgendwie Angst machen zu wollen. Ich will keinen Druck auslösen, den man innerlich spürt und denkt, ach, ich bin so ein schlechter Mensch. Ich bin auch kein Höllenprediger, also ich will Menschen nicht zu Jesus bringen, indem ich ihnen von der Hölle erzähle oder sowas. Aber es ist gesund und gut und das will das Alte Testament an vielen Stellen uns auch beibringen, dass man eine richtige oder gesunde geistliche Wahrnehmung hat. Es gibt Folgen von dem Leben in der Dunkelheit und diese Folgen müssen uns bewusst sein. Und dadurch, dass wir es wissen, haben wir auch ein stärkeres Bewusstsein von unserer eigenen Erlösungsbedürftigkeit und der Erlösungsbedürftigkeit der Welt. Wir wissen, wie notwendig es ist, dass wir immer wieder uns mit Gottes Licht erfüllen, dass wir immer wieder zu Gott kommen und seine Gnade und seine Gegenwart suchen, um uns damit zu erfüllen. Ich möchte auch, dass wir nicht vergessen, dass immer wenn wir alttestamentliche Texte lesen, wir immer, was da steht, auf dem Hintergrund oder im Hintergrund das Kreuz sehen, das Neue Testament sehen, die Erlösung Jesu sehen. Also ich will gar nicht relativieren, die Realität der Sünde ist absolut echt und die Folgen davon sind absolut echt, aber Jesus hat die Macht gebrochen. Diese Abwärtsspirale ist zerstört, die im Richterbuch dargestellt wird. In Jesus ist Wiederherstellung möglich, ist Wiederverbindung mit dem Guten, mit dem, was wir ursprünglich waren, mit der Ebenbildlichkeit Gottes wieder möglich. Wir sehen diese ganze Dunkelheit, die total real ist in der Welt, aber wir sehen es mit diesem Hintergrund, das Reich Gottes ist schon längst gekommen und es ist noch am Kommen und es wird noch mehr kommen. Das Licht dringt in die Welt hinein. Die Dunkelheit ist da, aber sie kann das Licht nicht aufhalten. Gott verspricht Heilung. Gott verspricht seinen Heiligen Geist, der uns neu erfüllt mit Gottes Liebe, der unser Wesen erneuert, der uns zurück zu dem bringt, was wir ursprünglich mal sein sollten. Eben Bilder Gottes, das absolut Schöne. Eine lebendige Gemeinde, die einander dient und immer wieder Gottes Herrlichkeit verkörpert. Ich möchte wieder mal kurz Stopp machen, also von meiner Seite, und innehalten und euch Zeit geben, dass ihr euch vielleicht Gedanken macht, vielleicht eure Augen auch schließt, wenn das hilfreich ist, und über diesen Riss, der durch das Leben von einem selbst durchläuft, nachdenkt. Wo ist die Dunkelheit in meinem Leben? Wo bin ich vielleicht absolut erlösungsbedürftig? Ich gebe dazu eine Minute Zeit. Und wenn ihr etwas vor Augen habt, könnt ihr vielleicht euch auch bildlich vorstellen, dass ihr das, was ihr da habt, einfach in Gottes Licht hineinhaltet. In Gottes erlösende Licht und um seine Erlösung bittet. Ich möchte zum Schluss nochmal auf das Ende der Geschichte eingehen, weil ich ja versprochen hatte, dass ein cooler Zuspruch eigentlich auch in diesem Text drin ist. Und ich erinnere kurz an das Ende der Geschichte, also an das Werk von Simson. Seine Haare wachsen und er bringt die Philister und sich selbst dabei um. Und das Ergebnis von dem Ganzen ist tatsächlich, dass die Israeliten befreit sind. Und darum ging es ja auch bei den Richtern, dass sie die Israeliten von der Unterdrückung befreien sollten. Und es ist ganz wichtig zu sehen, dass das ganze Handeln und das Wesen von Simson nicht gut macht. Das heißt nicht, dass es Gottes Wille war, dass Simson so einen schlechten Charakter hat und ganz viele Menschen umbringt. Das heißt nicht, dass das Gottes Plan war. Was es heißt, ist, dass Gottes Souveränität über die Sündhaftigkeit des Menschen steht. Das ist ein heilsamer Zuspruch für uns, weil das bedeutet, dass für die, die mit Gott in Kontakt sind, für die, die einen Bund mit Gott haben, alles, was an Sünde in der Welt geschehen mag oder man selbst auch ausleben mag, Gottes Souveränität steht darüber. Es gibt einen Bibelvers, der das, finde ich, gut zusammenfasst. Das ist Römer 8, 28. Da steht: Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Das Böse in der Welt, die Sünde oder die Entfremdung, das ist alles nicht etwas Gutes. Aber die Kinder Gottes dürfen wissen, dass all das Böse ihnen auch zum Guten dienen muss. Man bleibt nicht in der Sünde gefangen, sondern man überwindet es und eignet das Gute daraus sich an. Es muss einem zum Besten dienen. Ich fasse zusammen. Wir haben uns die Geschichte von Simson angeschaut und ich hoffe, dass möglichst klar geworden ist, dass Simson kein Held ist. Wir schauen das Böse an, wir schauen das Üble an, wir sehen die Folgen der Sünde und die sind absolut schrecklich. Und sie müssen auch schrecklich sein, weil das ist das, wofür Jesus auch gestorben ist. Aber wir sehen das Ganze auf dem Hintergrund von der Kreuzigung und von der Auferstehung Jesus, von dem Kommen vom Reich Gottes, dem Versprechen, dass Erneuerung möglich ist und die Realität davon, dass das Licht in die Welt hineinbringt und dass wir heute schon dieses Licht ganz klar erleben dürfen in unserem eigenen Leben, im Leben von unserer Gemeinde, im Leben von unseren Geschwistern und dass wir Teil an diesem Prozess haben dürfen. Teil an diesem Werk Gottes, dass wir Licht auch selbst in diese Dunkelheit von uns selbst, aber auch von der Welt hineinbringen dürfen. Jede Sünde, alles, was es am Böse gibt, ist nicht gut, aber es dient den Kindern Gottes zum Guten. Amen. Thank you.